Wir haben heute den 19. September 2017 und im Rahmen einer von vielen Menschen bevölkerten Konferenz haben wir Themen auf dem Tisch liegen, die alles andere als bequem sind. Und der Mann, der einer der unbequemsten ist, sich diesen unbequemen Themen kompetent und auch mit Empathie zu vermitteln, der stellt sich uns gleich selbst vor.
Ja, guten Tag, Thomas Sattelberger. Ob ich jetzt derjenige bin, der die unbequemen Themen vermittelt, weiß ich nicht. Ich bin nur normalerweise relativ glasklar und nehme kein Blatt vor den Mund.
Gut, die Buchtitel, die Sie geschrieben haben, geben doch deutlich Kunde davon, oder?
Ja, ich gebe gerade ein E-Book raus, Rebellen in der Chefetage. Habe ein wunderschönes Buch mit herausgegeben mit zwei Kollegen, das Thema demokratisches Unternehmen, das schlicht und einfach mal Alternativmodelle skizziert hat zu den Effizienzmaschinen Deutschlands. Und meine Biografie, Ich halte nicht die Klappe, ist eigentlich schon eine sehr reflexive Geschichte, wie man überleben kann, obwohl man die Klappe aufmacht und manchmal auch ganz gut leben kann.
Genau, Thomas, Sie machen das ja nicht zur Selbstbereicherung. Sie machen das ja wirklich, weil Sie eine große Verantwortung sehen für die Zukunft unserer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung.
Ja, mich treibt das schon an, wohin dieses Land steuert. Und deswegen haben wir auch die Konferenz gemacht, weil ich ja immer schon mit einer gewissen Schonungslosigkeit die Trägheit, die Undynamik, den Stillstand, die inzestuöse Verquickung herrschender Status Quo-Mächte anprangere und darauf setze, dass frische Kräfte oder alte frische Kräfte Themen in Bewegung bringen.
Ihr Schlips ist nicht mehr magentafarben, aber noch seidenrosa. Was hat sich da geändert?
Es ist das magentafarbenste, was ich hatte in meinem Krawattenschrank. Und da ich ja für eine politische Partei auch für den Bundestag antrete, die auch Magenta führt, fand ich, ich tue das meinem alten Unternehmen Telekom und meiner neuen FDP, tue ich die Ehre an. Ich habe tatsächlich lange überlegt, welchen Schlips ich heute Morgen anziehe.
Da unsere Zuhörer das nicht sehen, war dieser kleine Ausflug in die Farbe durchaus sinnvoll. Aber wir gehen ja über die Farbenlehre hinaus. Wir haben ja wirklich divergierende Interessen in den Unternehmen, die wirklich einen Paradigmenwechsel bedeuten. Auf der einen Seite haben wir den traditionellen gebauten Weg einer mitbestimmten Gesellschaft und auf der neuen Ebene haben wir eine Systemtechnologie, die sich jenseits der Systeme nicht mehr der Technologie widmet, sondern der Innovation. Wie geht das zusammen?
Es ist ja nicht nur das Thema Mitbestimmung, sondern wir reden ja eigentlich über postbürokratisches Management und postbürokratische Mitbestimmung. Das heißt, Unternehmen, ich spreche jetzt über große Konzerne, die in fast sklerotischen Strukturen und Interaktionen Unternehmen oder Apparate versuchen zu steuern und wo beide Manager sowie Betriebsräte eigentlich Menschen ihrer Souveränität berauben. In einer Zeit, wo wir alle wissen, enges Management, schlechte Führung ist der Feind von oder gar der Tod von Innovation. Also insofern, weil man mir oft danach sagt, ja, Sie kritteln an der Mitbestimmung rum, das ist nicht mein Thema, sondern ich krittle an etablierten Mächten rum und da ist die Mitbestimmung die eine in den Firmen und da ist das Management in seinen traditionellen Formen das andere. Und das demokratische Unternehmen hat im Grunde ja wirklich versucht, neue Formen aufzuzeigen. Jetzt bin ich bei Gott kein Befürworter von Evan Spiegels Snapchat-Organisation. Hochfeudale Spitze, Mikropolitik bis ins Letzte rein. Da kann man im Grunde nur sagen, auch die neue digitale Ökonomie kann Machtstrukturen haben wie die alte. Aber weil man das jetzt so klar sieht und weil ein Kalanick von Uber zum Teufel gejagt worden ist, hoffentlich, ist die Frage legitim, wie tun wir sowohl die alten Maschinen wie auch die neuen Innovationsbetriebe. Wie gestalten wir dort soziale Innovation so, dass Menschen wieder Luft zum Atmen haben?
Aber wir kommen doch aus dieser Welt von Stahl und Eisen. Wir kommen aus der Welt der Pufferküsser und diejenigen, die versucht haben, dort zu drehen, sind gescheitert. Woher nehmen Sie den Optimismus oder auch die Kraft, dieses Plädoyer zu formulieren?
Also erstens habe ich noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts umfangreiche Großprojekte zum Thema Humanisierung der Arbeit miterlebt. Ich war in der alten Firma Höchst längst an Franzosen verkauft und zur Unscheinbarkeit verkümmert. Und da waren in Produktionshallen durch Metaplanwände abgetrennte Ecken, in denen die sogenannten Blaumänner ihre Vorarbeiter gewählt haben. Und das ist ja nicht gescheitert, diese Humanisierung der Arbeit, weil es ein falscher Weg war, sondern weil 1994, und man kann das im Grunde zeitlich sehr präzise beziffern, die Shareholder-Value-Logik nicht nur die dominante, sondern die alles dominierende Form der Steuerung von Unternehmen wurde. Und das sind natürlich basisdemokratische Empowerment-Ansätze, die tatsächlich die Dynamik haben sozialer Innovation, überhaupt nicht gefragt.
Nochmal die Frage, wo nehmen Sie die Kraft, diese Position heute weiter vertreten zu wollen?
Also erstens bin ich ein Optimist ohne Ende. Und auch in schwierigen Situationen hat mich zum Glück in meinem Leben mein Optimismus nie verlassen, sodass es dann immer wieder Türangeln und Spalte gab, wo man den Fuß reinstellen konnte, um die Tür wieder aufzustoßen und doch Neues zu gestalten. Das Schöne ist ja, dass ich da nicht der Einzige bin, sondern dass ja eine putzmuntere Schar von hochseriösen Menschen, die das alte System zum Teil als Täter mitgestaltet haben oder als Opfer erlebt haben, wie eine wunderschön vitale, nerdige Szene in diesem Lande ja pulsiert und im Grunde nachdenkt, wie können wir zwischen feudalem Digitalismus und autoritärem realwirtschaftlichem Apparatschiktum, wie können wir dritte Wege finden, die technische und soziale Innovation miteinander verknüpfen? Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, vor der Westeuropa steht oder Europa steht und vor der vor allem Deutschland steht. Das heißt aber auch, dass ich Management neu erfinden muss oder zum Teufel gejagt werden muss, neu ran, genauso wie sich Mitbestimmung neu erfinden muss, denn ein dritter Spieler betritt den Spielplatz. Und das sind die Individuen mit ihren Rechten wie mit den Pflichten, aber zuerst mal, nachdem man jetzt über Jahrzehnte über Pflichten gesprochen hat, auch mit ihren Freiheitsrechten sehr viel stärker Einfluss zu nehmen. Was tut sich in diesem Unternehmen? Wie werden strategische Entscheidungen getroffen? Habe ich eine Stimme beim Thema Unternehmenspolitik? Habe ich eine Stimme beim Thema, wer führt mich eigentlich? Habe ich eine Stimme bei der Frage, mit wem arbeite ich zusammen? Habe ich eine Stimme bei der Frage, was arbeite ich? Bin ich nur Abarbeitungsmaschine oder bin ich auch Akteur in einer kreativen Werkstatt? All diese Themen stehen da und ich habe ein grundoptimistisches Menschenbild.
Das sei Ihnen wohl gegönnt und dennoch darf ich noch zum Schluss noch einmal die gesellschaftliche Ebene stärker herausstellen. All diese Kräfte, all diese streitenden Kräfte, all diese Menschen, die sich um eine Erneuerung und Veränderung bemühen, wo ist ihre Potenz und wo sind ihre Gefahren zu scheitern angesichts einer Entwicklung, die uns in so vielen Jahren des Friedens vielleicht auch nicht nur träge gemacht haben, sondern auch unfähig, noch in Perspektiven zu denken, die über den eigenen Horizont hinausschauen.
Natürlich sehe ich mit großer Sorge, wie sektoral gute, wichtige, mutige Akteure arbeiten. Dass eigentlich sozusagen diese cross-sektoralen Initiativen zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, dass man die eigentlich kaum spürt. Und wenn wir über die digitale Revolution sprechen, dann sprechen wir eigentlich über cross-sektorales. Also wir müssen die engen Silos, die wir in unserem sehr ständischen und siloorientierten Land haben, das müssen wir sprengen. Und das zweite Thema, wenn man einfach den Blick über Deutschland hinaus richtet, natürlich können in nicht ferner Zukunft Millionen Flüchtlinge auf der Straße sein. Und die Frage, was ist da eigentlich richtiges Handeln von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft? Also ich bin zum Beispiel auf diese ganze Thematik gestoßen, wie müsste eigentlich eine Afrika-Politik aussehen? Und jetzt, die Chinesen machen das in Mosambik und Angola mit ziemlich autoritärem Vorzeichen. Aber wir hätten ja eigentlich die Kraft, nicht nur Infrastrukturpolitik zu machen und anzubieten, sondern auch, wenn nachgefragt, Hilfe zu geben beim Aufbau zivilgesellschaftlicher und demokratischer Strukturen. Und das sind, glaube ich, die zentralen Herausforderungen, die dann jenseits unseres Landes anstehen, wenn wir sagen, nur die Insel der Seligen oder das wird es ja wohl nicht sein.
Die letzte Frage ist eine Herausforderung. Es ist nämlich eine Frage, die ich an Sie nicht gerichtet habe. Welche Frage hätte ich Ihnen eigentlich noch stellen sollen? Wie lautet sie und wie würden Sie sie beantworten?
Ich stehe jetzt ja am Beginn einer neuen Transformation von mir selbst. Ich werde ja mit toi 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 höchster Wahrscheinlichkeit Mitglied des Deutschen Bundestags werden. Und die Frage, die ich mir intensiv stelle, wie erhalte ich mir meine Freude und meine Lust an Neuem und meine Neugierde, obwohl ich merke, dass älter werden immer auch heißt, eher auch alte Routinen pflegen.
Und dieser am Schluss dann doch gesagt, aus Anlass meines eigenen Geburtstages, der nämlich heute ist, bedanke ich mich besonders für dieses Gespräch.
Ja, also dann herzlichen Glückwunsch, toll, dass wir miteinander sprechen konnten. Und liebe Zuhörer, ihr habt einen richtig guten Blogger.